Die Apostelgeschichte. Ein faszinierendes Buch der zweiten Hälfte der Bibel im Neuen Testament. Es gilt als das Bindeglied zwischen dem Leben Jesu und der Entstehung der weltweiten Kirche. Sie beschreibt die rasante und dynamische Geschichte einer kleinen jüdischen Gruppe zu einer globalen Bewegung, das Christentum. Was hat das Logbuch der ersten Christen mit uns heute noch zu tun? Was hat die Apostelgeschichte mit heute zu tun? Letzte Woche gab es ja schon einen riesengroßen Auftakt von Michael. Der hat einen richtigen Showdown hingelegt, finde ich. Viele Menschen treffen sich ganz am Anfang der Apostelgeschichte zum absolut jährlichen, traditionellen, so wie man das halt so macht, Fest, um dort anzubeten. Diesen einen großen Gott, der in ihrer Mitte steht. Das heißt, der Tagesablauf war ungefähr so. Man geht in den Tempel, man geht essen, man geht in den Tempel, dann geht man wieder essen, dann geht man in den Tempel, danach geht man ein bisschen spazieren im Olivenhain, dann geht man wieder in den Tempel, dann geht man wieder essen, irgendwann geht's dann ins Bett und am nächsten Morgen geht's weiter. Ungefähr das ist der Tagesablauf, also same preacher every year. Es ist nicht im Winter, sondern im Sommer. Und dann war Folgendes passiert. An diesem einen einzigen Mal ist plötzlich alles gesprengt worden. Weil da gibt es so ein paar Hansel, die denken, sie müssen unbedingt was weitererzählen. Und diese paar Hansel, die haben was erlebt. Die sind diesem Jesus begegnet. Und die erzählen ganz aufgeregt, dieser Jesus, der ist nicht irgendein Mensch, sondern er ist der Sohn Gottes. Und dieser Sohn Gottes liebt jeden Menschen hier. Und nicht nur das, er ist für dich und für mich gestorben, damit der Weg frei ist zu dem Gott, wo du im Tempel anbeten kannst. Du weißt schon, Tempel, Essen, das heißt Begegnung. Das ist Begegnung und das möchte er, dass du das sofort hast. Und Michael hat erzählt, dass in der Bibel steht, und wenn Michael das sagt, dann stimmt das, da sind täglich bis zu 3000 Menschen zum Glauben gekommen an diesen Jesus. Eine unglaubliche Welle hat das losgetreten und das war eine riesige Überschwemmung in dieser Stadt. Und was denkt ihr, was diese Menschen gemacht haben? Denkt ihr ernsthaft, die sind nach so einem Sola einfach wieder nach Hause gegangen? Die haben gesagt, nee, wir bleiben genau hier. Wir tun unser Hotelzimmer verlängern. Wir gucken, dass wir irgendwie große Räume mieten können, dass wir uns jeden Tag treffen können, damit wir als Familie zusammenwachsen können. Die haben sich entschieden, mein altes Leben ist vorbei. Was völlig Neues hat begonnen und ich möchte es hier in Jerusalem mit meinen Glaubensgeschwistern machen. Jetzt könnt ihr euch vorstellen, logistisch für so eine Stadt, die ausgelegt ist, ja, wir haben einmal im Jahr ein Festival, okay. Das Festival zieht sich dann noch ein paar Monate weiter, wird schon schwierig mit Einkaufen, also all die Lidl sind dann leer. Hotelzimmer, wenn andere Menschen Familien besuchen wollen, schwierig. Viele Menschen sind dort und wollen genau bleiben. Sie haben sich dran gewöhnt und sind dort geblieben. Jetzt könnte man sagen, Apostelgeschichte, Ende. Passt. Ende gut, alles gut. Es gibt ja noch ein paar Seiten. Es ging weiter. Es erschien ein Mann auf der Betfläche, wo die damaligen Christen unglaubliche Angst vor ihm hatten. Und wir gucken uns mal an, warum. Da steht in Apostelgeschichte 8, Vers 3. Saulus jedoch setzte alles daran, die Gemeinde auszurotten. Er durchsuchte Haus für Haus und wo er Christen fand, ließ er sie abführen, Männer wie Frauen, und ließ sie ins Gefängnis bringen. Okay, da steht ganz, ganz viel drin. Saulus, was ist das für ein Name? Falls du jetzt an diesem Namen hängen bleibst, lass mich kurz erklären. Saulus bedeutet der Erbetene. Ganz ähnliche Wortbedeutung wie ich, also ich bin Dorothea, von meinem ganzen Namen her, das heißt Gottesgeschenk. Jetzt können wir aber Dorothea nicht für Saulus nehmen, männlich, weiblich, funktioniert nicht. Denkt ihr einfach, er heißt Theo. Theo, das ist ein schöner europäischer Name, denkt ihr so. Theo setzt alles daran, die Gemeinde auszurotten. Das ist nicht so, hey, ich möchte gerne mitfeiern, das ist, hey, ich möchte, dass ihr aufhört zu feiern. Er geht nicht nur in die großen Versammlungsräume, er guckt, wo sind die Leute zu Hause? Wo wohnen die? Was machen die? Der hat Spitzel gehabt, die gesagt haben, du, Theo, da hinten, da ist die Familie XY, geh doch mal hin. Dieses Bespitzeln, dieses Gucken, dieses ich möchte wissen, wo die Leute sind, damit sie ins Gefängnis kommen. Das war ein Riesenaufwand. Das war ein Rieseneifer von diesem einen Menschen. Warum hat Saulus das gemacht? Man muss wissen, der Saulus, der war ein Elite-Typ aus der jüdischen Kultur. Das heißt, er hat ganz früh, hat er gelehrt von einem sehr großen Rabbi damals in der Zeit. Und für ihn war eins ganz klar. Wenn er Christen gehört hat, dann haben sie Jesus nicht einfach nur Jesus genannt, sondern Kyrios. Das bedeutet Herrscher. Eine göttliche Ansprache. Und da wird's schwierig für Paulus, Saulus, weil nämlich genau Folgendes passiert. Ein Mensch kann nicht göttlich sein. Das funktioniert für ihn nicht. Und er weiß auch ganz genau, dass im Alten Testament in der Tora steht, gleich ganz am Anfang bei den 10 Geboten, als allererstes Ding, es gibt keinen anderen Gott außer mir, sagt Jahwe. Das bedeutet, er hat gedacht, der Jesus, der beansprucht einen Titel, dem er nicht würdig ist, und deshalb ist das eine Sekte. Und er wollte auf keinen Fall, dass sein Volk, wo er so stolz drauf war, dazu zu gehören, abfällt. Weil er wusste auch, dass im Alten Testament in der Tora ganz viel drinne steht, was alles passieren wird, wenn ein Volk nicht an diesen Gott glaubt, das abfällt. Er wollte alles Erdenkliche tun, um sein Volk zu retten vor diesem Abgrund. Das war seine große, große Geschichte. Das war das, wo er überlegt hat, ich möchte gerne, dass Ruhe reinherrscht. Ich möchte, dass es same preachers every year. Wir wissen, was wir haben an diesem Gott. Lass uns dranbleiben. Er hat auch Leute hinrichten lassen. Ganz krasse Geschichte, lesen wir ein paar Seiten danach. Da hatte einer von den größten Jüngern, hat dann abführen lassen. Und dramatische Geschichte, könnt ihr mal nachlesen. Er hat das nicht nur, der war nicht nur dabei und war aber am Beobachten. Er hat das angeordnet. Er ging systematisch vor. Er verfolgte, bedrohte, ging in Häuser, ließ Leute ins Gefängnis werfen, um genau das zu erreichen. Dass die Sicherung seines Glaubens. Als Jesus gestorben war, das ist ja ein paar Wochen vorher passiert, ist es so gewesen, dass der Saulus, der war in seinen Mitzwanzigern, also noch ein ziemlich junger Kerl, da hat man auch noch sehr viel Energie und sehr viel Eifer für eine Sache. Wenn du dich einmal verschrieben hast, bist du voll dabei. Er selber wusste, dass er ziemlich cool war. Er wusste, er hat eine der besten Ausbildungen zur damaligen Zeit genossen. Er wusste, dass er untadelig war. Er wusste, dass er gute Taten tut und damit auch ein gerechter Mann war in der Kultur. Er wusste, das will ich auf alle Fälle behalten. Den Status, den er sich aufgebaut hat durch ganz viel Fleiß und Kraft, den wollte er auf keinen Fall gefährden. Und es ist Folgendes passiert. Die Christen haben das mitgekriegt und sind geflohen. Einige von ihnen, lesen wir in der Bibel, die sind aus Jerusalem weg, weil sie gedacht haben, nee, die Sache ist mir da zu heiß. Das kommt nicht gut. Ich gehe. Und jetzt könnt ihr euch vorstellen, jemand, der sehr eifernd ist, wie ein Saulus, alias Theo, der hat sich überlegt, was die können, kann ich schon lange. Ich hole mir einen Brief von meinem Hohepriester, von meinem Chefchef, der mir erlaubt, durch alle umliegenden Ortschaften zu gehen und die Leute wieder zurück nach Jerusalem zu verfrachten, damit sie einen Prozess bekommen. Er fand ihn fair und ins Gefängnis werfen kann. Das war seine Strategie, das war seine Idee. Und seine allererste Location, wo er hingehen wollte, war Damaskus. Damaskus war zur damaligen Zeit eine sehr große Stadt mit ganz, ganz vielen christlichen kleinen Hotspots, die da drinnen waren. Deswegen war für ihn klar, ich fange gleich mit dem Paukenschlag an. Vielleicht hilft das ja für die anderen drumherum, dass sie wieder freiwillig zurückkommen, Buße tun und dann können wir wieder machen wie immer. Jetzt ist der Saulus unterwegs auf dieser Straße und er wird geblendet. Und dann denkt man sich, ja, ist ja auch eine Wüste, ne? Macht ja Sinn, da aus die Sonne auch scheint, das ist irgendwie logisch. Aber es wird beschrieben als ein so blendendes und helles Licht, dass es heller als die Sonne war. Das bedeutet, das Ding war Sonnenbrille bringt nichts Ding. Es war so hell, dass nichts geholfen hat, was dieser unglaubliche Schein durchgedrungen ist. Wir lesen Folgendes. Apostelgeschichte 9, Vers 4. Er, also Saulus, stürzte zu Boden und hörte eine Stimme. Saul, Saul, warum verfolgst du mich? So, hier haben wir Folgendes. Wir hören seinen Namen, zweimal hört er ihn. Wenn wir Dinge in der Bibel lesen mit zweimal hintereinander, dann ist das eigentlich ein Brüllbalken in Deutsch, also ein Ausrufezeichen. Das ist wichtig. Das sagt einen Beziehungsstatus hin. Hey, ich mache mir Sorgen um dich. Heute sagt man das nicht mehr so. Hey, Doro, Doro, das ist wirklich wichtig. Macht man nicht. Aber ich kann mich an eine Situation erinnern, wo ich 6 Jahre alt war. Es war ein wunderschöner Tag. Wir waren mit meiner Familie, bin ich unterwegs gewesen. Und wir waren in einem Park und wir waren gerade wieder zurück zum Auto. Und mein Bruder rennt über die Straße und ich hinterher, ohne zu gucken. Warum auch? Mein Bruder läuft ja vorne weg. Der passt ja auf mich auf, ist ja logisch. Und die quietschenden Reifen von dem Auto, was kam, was Gott sei Dank zur richtigen Zeit angehalten hat, sonst wäre ich heute nicht mehr hier, die habe ich nicht so wahrgenommen wie das Brüllen meines Papas hinter mir. Und das war dann nicht Doro Doro, sondern Doro! Quietschende Reifen von einem Auto, keine Aktion. Mein Papa, die Stimmlage habe ich heute noch im Kopf. Und jedes Mal, wenn ich eine Straße überquere, habe ich ihn hinter mir. Es hat geholfen. Zwei Namen hintereinander, laut ausgesprochen, eine gewisse Dringlichkeit ist da. Und das ist genau diese Situation. Das hat nichts mit Sachlichkeit zu tun. Okay, wir gucken mal. Entschuldigung, Hund, Entschuldigung. Alles gut? Ah, wunderbar. Genau, gewisse Dringlichkeit, er ist aufgewacht, so muss es sein. Nichts Sachliches. Dann geht's weiter. Saulus fragt, er traut sich, wer bist du, Herr? Und er fragt nicht einfach sowas wie Frau Doro, Herr Kevin, wer bist du, sondern dieses Herr hat einen ganz spannenden Urtext. Dieser Urtext bedeutet Kyrie, Kyrios. Wow, der Typ, der Leute verfolgt, ins Gefängnis werfen lässt und Schlimmeres. Der Leute verfolgt aufgrund dessen, weil sie einen Menschen von seiner Perspektive Kyrios nennen, kommt plötzlich in eine Situation, wo er als erstes sagt, hey Kyrios, wer bist du? Er versteht, hier ist was Großes am Werk. Er hat sofort Gänsehaut, er weiß, das ist nicht normal. Er weiß genau, da ist was Übernatürliches am Werk. Und diese Macht, die gerade mit mir spricht, in diesem hellen Licht, die ist deutlich größer als ich. Und das erkennt er an. Er erkennt in diesem Moment, da ist was Großes. Er weiß noch nicht so genau was, aber er weiß das. Und das ist schon mal wichtig. Und dann geht's gerade weiter. Die Stimme antwortet, ich bin Jesus, den du verfolgst. Ihr Lieben, da steht nicht sowas wie Doro und ich mag die Farbe bunt, das bin ich, ich mag das gern, sondern da steht im Urtext Ego Eimi. Und das bedeutet, ich bin. Bibelkenner unter uns, die wissen genau, ich bin, das kenne ich. Ich bin, der ich bin. Das ist die Vorstellungsformel von diesem Gott, den dieser Saulus auch dient. Da heißt, Jesus sagt nicht einfach, mein Name ist, sondern ich bin. Ich gehöre, ich bin Ego Eimi. Das, meine Lieben, ist ein göttlicher Hoheitstitel. Und Saulus checkt sofort. Ihm dämmert, das wird spannend. Was passiert als nächstes? Er versteht sofort im Kontext, was diese Formel bedeutet. Anders als wir, die wir jetzt aus dem Westen noch irgendwelche Sachen lesen und denken, was hat das mit mir zu tun? Er hat verstanden, Gott selbst redet mit mir. Er hat auch verstanden, dieser Jesus, den er verfolgt hat, irgendwie gehören die zusammen. Entweder sind Best Buddies oder die sind irgendwie eins oder zwei. Er kommt nicht raus. Er weiß nicht warum, aber irgendwas, es gehört zusammen. Er kann es nicht trennen, die gehören irgendwie zusammen. Und das ist eine recht große Sache. Ich weiß nicht, ob er in dem Moment überhaupt gedacht hat oder der Schock so tief saß, dass er einfach nur Blanko in seinem Kopf hatte. Eine große Null in seinem Kopf. Oder die Nothing Box, wie manche von uns sie haben, ich nicht. Weiter geht's. Steh auf, geh in die Stadt, dort wird man dir sagen, was du tun sollst, sagt diese Stimme. Und relativ klar, das, was dir gesagt wird in einem Schockmoment, das machst du. Der Saulo steht auf, er ist ja hingefallen, er klopft seine Klamotten ab vom Staub, ist ja Wüste. Er dreht sich um, will gerade gehen und merkt, wir hatten das Licht ausgemacht. Er kann nichts sehen. Er denkt, okay, vielleicht war das gerade ein bisschen hell, versucht mal, ja, ich muss mal reiben. Kennt ihr das, zu lange in die Sonne geguckt, sieht man nur Punkte oder Sterne oder was auch immer ihr seht. Ja, irgendwie ja, vielleicht muss ich mal ganz fest zumachen, aufmachen. Es ist stockdunkel. Er sagt, ich bin blind von einem Moment auf den nächsten. Ich kann nicht wissen, wohin ich laufe, aber ich soll in die Stadt. Ich weiß nur noch nicht so genau, wie und wohin ich laufen muss. Er hatte Leute bei sich gehabt, Gott sei Dank, die gesagt haben, hey, ich helfe dir. Nehmen ihn an der Hand und führen ihn in diese Stadt hinein. Der Saulus ist nicht nur vorübergehend blind im Sinne von ein paar Minuten und dann ging es wieder oder ein paar Stunden. Er war ganze 3 Tage lang blind. Und ich kann mir vorstellen, es steht drin in der Bibel, dass er nicht gegessen hat. Ich glaube auch bei so einem Schockmoment kannst du erstmal nicht essen. Da denkst du an ganz vieles, nur nicht an das. Ich bin ziemlich sicher, es ratterte in ihm drinne. Was habe ich gemacht? Und was habe ich erlebt? Und wem bin ich begegnet? Ich glaube, es hat irgendeinen Zusammenhang, aber ich checke es noch nicht. Was genau ist da passiert? Alles, was er geglaubt hat vorher, hat plötzlich keinen Sinn mehr gemacht. Und diese 3 Tage sind noch spannend. Wir lesen sie immer wieder mal in der Bibel. Einmal 3 Tage war der Jona, das war ein Prophet damals, ganz, ganz, ganz im Alten Testament. Der hat einen Auftrag gehabt, wollte er nicht machen. Er wurde auf jeden Fall von einem Fisch verschluckt, passiert ja mal, und war 3 Tage lang da drin. Und wir merken oder wir lesen, dass als er wieder ausgespuckt worden ist, ich weiß, verrückte Geschichte, kommt gut, da merkt man, dieser Typ hat eine Kehrtwende gemacht. Da ist was passiert mit ihm. Genau das Gleiche lesen wir auch von Jesus, gar nicht so weit weg von Saulus. Er hätte ihn kennen können. Und Jesus ist gestorben, war 3 Tage lang tot und ist danach wieder auferstanden. Da ist auch was passiert. Weniger mit Jesus als mit dem Rest in der dunklen Welt, wo er eben war. Und vor allem für den Rest der Welt, als er wieder auferstanden ist. Etwas komplett Neues hat begonnen. In beiden Situationen sehen wir, da ist was Neues entstanden. Im Stillstand ist was Neues losgetreten worden. Aus einer absoluten Bremse ging was los. Der Saulus hat aber, glaube ich, nicht da gesessen und gedacht, voll cool, ich habe Gott gesehen und boah, voll lässig, was machen wir jetzt mit ihm oder er mit mir? Das wird gut. Ich glaube, er hat einen tiefen Zerbruch erlebt. Von all dem, was er vorher gewusst hat und gesehen hat und gedacht hat, ich weiß, was richtig und falsch ist. Ich weiß, wer Gott ist und wer es nicht ist. Ich weiß, wie ich was zu tun habe, damit es richtig rauskommt. Wurde komplett und unwiderruflich auf den Kopf gestellt. Es war nichts mehr so, wie es zu sein schien in seinem Leben. Der Glaube an all das, was er dachte, was er weiß, ist zerbrochen. Er musste komplett neu lernen. Er musste im wortwörtlichen Sinne neu sehen lernen. Was bedeutet dieser Glaube? Was hat es mit mir zu tun und dem anderen und mit diesem Gott? Was hat es mit ihm auf sich? Er musste lernen, dass sein gerechtes Handeln keine Auswirkung hat, wie sehr Gott einen liebt oder nötigt. Er musste wie sehen, hey, da ist etwas dran. Er sagt, Gottes Barmherzigkeit gibt Friede. Barmherzigkeit bedeutet nichts anderes als Gott vergibt mir oder gibt mir nicht die Bestrafung, die ich eigentlich verdient hätte durch mein Handeln und Tun und Sagen und Denken. Er hat verstanden, ich kann es nicht tun. Da ist etwas, was Barmherzigkeit auf mich gekommen ist oder mir begegnet ist. Saulus war ein ziemlich offensichtlicher, übler Kerl, gemessen an dem, wo wir denken, naja, also Leute ins Gefängnis bringen ohne großen Prozess, finde ich blöd. Leute umzubringen ist nicht so gut. Also das war schon einer, wo wir sagen, auch heute mit den heutigen Maßstäben von Ethiken, nicht so ein cooler Typ. Und dieser Gott begegnet ihm. Damals hat er nicht so viele Worte gehabt, aber im 1. Timotheus, viel später, lesen wir, da hat er diese Situation aufgegriffen und sagt, denn das steht unumstößlich fest. Darauf dürfen wir vertrauen. Jesus Christus ist in diese Welt gekommen, um uns gottlose Menschen zu retten. Ich selbst bin der Schlimmste von ihnen. Doch gerade deshalb war Gott mit mir ganz besonders barmherzig. An mir wollte Jesus Christus zeigen, wie groß seine Geduld mit uns Menschen ist. An meinem Beispiel, Saulus Theo, soll jeder erkennen, dass wirklich alle durch den Glauben an Christus ewiges Leben finden. Er wusste genau, was ihm passiert ist im Rückblick. In dem Moment wusste er nur, es passiert etwas sehr Großes. Kommen wir zurück zur Geschichte. Währenddessen der Saulus 3 Tage lang nichts gegessen hat, in der Ecke gesessen hat und gegrübelt hat und überlegt hat, was jetzt mit ihm weiter passiert, gibt es eine weitere Gottesbegegnung. Aber diesmal mit dem Hananias. Hananias war ein Christ in einer großen Gruppe und Gott kommt zu ihm und sagt, Hananias, ich habe einen Auftrag für dich. Der Saulus ist in der Stadt, geh zu ihm, leg ihm die Hände auf, mach ihn wieder sehend und das kommt gut. Und Hananias war ein guter Freund von Gott. Und als guter Freund macht man natürlich Folgendes. Man tut die Leute darauf hinweisen, dass es eine recht blöde Idee ist, weil dieser Saulus ganz gefährlich ist, in Jerusalem mega viel Trouble gemacht hat, gerade unterwegs ist, um ganz, ganz viele auch zurückzuholen. Und wenn er das macht, könnte er ja, der Hananias, dann ist das Problem, dass die ganzen Christen ja mitgehen. Und Gott, als guter Freund vom Hananias, erinnert ihn daran, dass er alle Fäden in der Hand hat und sagt, geh trotzdem. Ich will mit diesem Kerl was Großes lostreten. Ich weiß genau, was ich mit ihm vorhab. Geh zu ihm. Lass deine Angst hinter dir. Ich weiß, was ich mache. Also los. Hananias ist mutig und geht, nachdem Gott gesagt hat, geh trotzdem. Ich habe mit diesem Mann als mein Werkzeug erwählt. Er soll mich bei den nichtjüdischen Völkern und ihren Herrschern, aber auch bei den Israeliten bekannt machen. Nach so einer Ansage ging der gute Freund von Gott, Hananias, zu Saulus und sagte, hey, Gott hat mich geschickt, ich soll für dich beten, mache ich jetzt gleich. Saulus wurde wieder sehend und die beiden redeten viel miteinander. Er wurde nicht nur sehend, er hat sogar den Heiligen Geist empfangen. Wir erinnern uns am Anfang der Geschichte, was Michael letzte Woche erzählt hat. Der Heilige Geist, der kam nicht nur zu ihm, sondern auch zu dem Saulus, nachdem für ihn gebetet worden ist. Ja, Saulus war wieder quietschfidel, hat wieder angefangen zu essen und er geht in die Synagoge. Er geht an den Ort, um von dort zu erzählen, nämlich von diesem Jesus. Und er sagt, hey Leute, wir glauben an den Gott, der Gott hat einen Sohn, das ist der Jesus, der ist hammer mega cool, der ist richtig gut. Er macht den Weg frei, damit wir zu ihm kommen können. Er liebt, er ist großartig, er ist barmherzig, er gibt Frieden. Saulus riskiert alles. Er riskiert in dem Moment alles, angefangen von seinem guten Ruf, aber auch sein Leben. Weil wir wissen, er selber war einer, der eigentlich das Leben anderer nehmen wollte, weil sie an diesen Jesus geglaubt haben. Er riskiert alles, um den einen, den er als wahr und richtig erkannt hat, zu dienen, mit ihm mitzulaufen. Die Leute vor Ort in der Synagoge, die waren maximal verwirrt. War das nicht der Typ, der andere? Und jetzt ist er hier und erzählt das Gleiche? Und die waren natürlich skeptisch. Das ist bestimmt eine neue Taktik. Da müssen wir aufpassen. Als jetzt aber der Saulus gar nicht aufhörte, sondern noch obendrein die Tora, die er studiert hatte über Jahrzehnte, wusste, wie er die Bibelstellen oder die Stellen aus der Tora erklären konnte, die auf Jesus hinwiesen, waren die Leute nicht nur maximal verwirrt, die Synagoge besucht haben, sie waren wütend und wollten ihn umbringen. Das Blatt hat sich gewendet. Freunde vom Saulus haben das mitbekommen und helfen ihm zur Flucht. Und der Saulus geht, und wo geht er hin? Nach Jerusalem, um sich dort den Christen anzuschließen. Da hat es ja gestartet. Er will unbedingt dahin mit den Leuten reden. Ja, kann man machen. Der sucht einen Mentor. Okay, ungefähr so. Wer will der Mentor vom Saulus sein? Der war früher ganz böse. Ja, wir kennen auch Familien, die er auseinandergerissen hat. Menschen, die ins Gefängnis geworfen worden sind und umgebracht worden sind. Er möchte jetzt irgendwie Jesus nachfolgen. Er ist gut, er ist total toll und er braucht jemanden. Freiwillige vor? Super, ihr kriegt einen Bonus beim Essen. Ach komm schon, einer muss doch da sein. Hey Leute, ein Tag 3000 Menschen, klar, Menschen sind auch geflohen. Das war eine große Truppe. Keiner hat sich finden lassen. Außer einer. Einer hat sich rufen lassen. Einer hat gesagt, hey, ich gehe hin. Das muss Gott dahinter stecken. Das kann kein anderer als Gott machen. Er hieß Barnabas. Er ließ sich rufen, genau wie den Hananias, um einen Menschen zu investieren, in einen Menschen zu investieren, wo er nicht wusste, wie gut kommt das jetzt raus? Was genau passiert hier? Er geht, er hilft, er fördert, er schleift und zeigt dem Saulus immer mehr den Weg zu diesem Gott. Er führt ihn mehr in diese Beziehung hinein. Er lernt mit ihm gemeinsam, was es bedeutet, als Christ zu leben. Er nutzt das, was Saulus ihm gegeben hat. Saulus hat so viel gewusst schon von der Tora, von seiner Ausbildung her. Gott hat das nutzen können und hat gesagt, hey, das ist perfekt, er kann schon alles auslegen, er kann die Sachen erklären, ich möchte ihn einsetzen in das. Ein Mann macht eine 180-Grad-Drehung. Von heute auf morgen, fast, in 3 Tagen. Er erkennt diesen Gott durch Zerbruch, massiven Zerbruch. All sein ganzes Lebenskonstrukt hat nicht mehr funktioniert. Dieser eine Mann setzt alles ein für diesen einen Gott, den er als wahr, echt und real erkannt hat. Und Gott nutzt sehr gerne die Dinge, die wir ihm zur Verfügung stellen. Beim Saulus war es ganz klar die Connections und vor allem auch das Wissen über die Tora. Er konnte all das tun, was er tat, weil er vorher ganz viel gelernt hat. Look, wenn du Christ bist, heißt das nicht, alles, was du mal gelernt hast, ist Quatsch. Wenn du es Gott zur Verfügung stellst, wird er das genauso nutzen. Deine Talente, alles, was du hast und weißt. Er nutzt es so gerne für sich und sein Reich. Aber der Saulus war nicht ganz alleine. Er hatte 2 Menschen, die ihn investiert haben, gerade ganz am Anfang. Den Hananias, der mutig war, und der Barnabas, der auch mutig war, um zu investieren in diesen Menschen, wo sie gewusst haben, Gott hat da was Großes vor. Wir wissen nur nicht was. Etwas wird passieren. Sie haben ihn in die Praxis genommen, haben investiert und gemacht und getan. Und rausgekommen ist einer der größten Evangelisten, Apostel der damaligen Zeit. Wir wissen heute noch, wer er ist. Er hat das Christentum nicht nur in Jerusalem und Damaskus und weitergebracht, sondern auf der ganzen Welt verteilt. Das war eine Lostretung des Sondergleichens. Ohne Gleichnis. Er unterwegs gewesen. Hat von diesem Jesus erzählt, von dem er unglaublich begeistert war. Die Apostelgeschichte startete mit einem unglaublichen Paukenschlag. Ein Festakt, der eigentlich ganz normal war, wurde vom Heiligen Geist gesprengt. Und seit letzter Woche spätestens wisst ihr, was das bedeutet, wenn der Heilige Geist kommt. Gottes Kraft kam in diese Welt und ging durch Saulus, durch die ganze Geschichte durch. Bis heute. Sie hört nicht auf. Und Gott baut diese Kirche weiter und weiter. Für ihn ist keine Situation zu kompliziert, zu schwierig, zu undurchsichtig. Es gibt keine Hindernisse bei ihm. Schlechte Vergangenheit? Na dann. Verkorkste Gegenwart? Interessiert mich nicht, sagt Gott. Unsichere Zukunft? So what? Dieser Gott will heute noch begegnen. In der Situation, wo du gerade drin steckst. um Veränderungen zu bringen, nicht nur für dich und dein Leben, sondern für das in deinem ganzen Umfeld. Und es kann sein, du bist wie dieser Saulus, der gerade merkt, boah, ich glaube, da ist was. Dieser eine Jesus, da stimmt irgendwas zieht mich. Dann lade ich dich gleich ein, mit mir zu beten und eine Beziehung zu starten mit diesem einen, der sagt, deine Taten bringen dir überhaupt nichts. Meine Barmherzigkeit, darauf kommt's an. Oder du merkst, hey, ich bin mit Jesus schon ziemlich lange unterwegs und merke aber gerade, ah, der Hananias war schon eine coole Socke. Oder der Barnabas, krass. Die haben sich beide in einen jungen Menschen investiert. Ich glaube, das will ich auch. Dann lass dich überleg dir das, lass dich rufen. Dann beten wir gleich in einem zweiten Schritt. Aber erstmal für die Erstis. Wenn du spürst, das ist für dich, dieser Jesus, der spricht dich an, dann bete mit. Und liebe anderen, die Jesus schon kennen, betet gerne leise für diese Person, die ihr noch nicht kennt. Gerne mit. Jesus, ich weiß, dass es dich gibt. Ich vertraue darauf, dass du mir begegnen möchtest. In diesem Moment. Ich gebe dir alles hin, was ich habe, was ich bin und was ich kann. All das, wo ich versucht habe, selbst Lösungen zu finden, gebe ich dir ab. All da, wo ich stolz war, weil ich wusste, wie das Leben funktioniert, das lege ich vor dich hin. Ich bin hier mit dem, was ich bin und lade dich in mein Leben ein, dass du ab jetzt mir sagst, wo es hingeht. Ich danke dir für deine Gnade, Barmherzigkeit, Liebe und Treue. Amen. Wenn du dieses Gebet mitgesprochen hast, komm gerne später auf mich zu. Dann begrüße ich dich in der weltweit großen Gemeinde, in seiner Family. Wenn du zu der zweiten Gruppe gehörst, die denkt jetzt, ja, ich glaube, ich sollte einen Schritt machen. Ich habe ja gesagt, der Hananias war mutig und der Barnabas auch. Dann mach jetzt einen mutigen Schritt. Auch wenn du noch nicht weißt, für wen du vielleicht einstehen kannst, wenn das für dich ist, dann bitte ich dich, mutig aufzustehen. Einen Glaubensschritt zu tun und zu sagen, yes, ich möchte. Ich weiß noch nicht in wen, aber ich möchte investieren in eine Person, die du, Jesus, mir aufs Herz legst, die du mir begegnen lässt. Dann lade ich dich ein, genau jetzt aufzustehen. Dann bete ich auch mit dir. Alle anderen, die sitzen bleiben, alles gut. Betet einfach auch für sie mit. Papa, du siehst die Leute, die jetzt aufgestanden sind, um zu investieren in dich und dein Reich. In die Menschen, die du groß machen möchtest, wo du sagst, hey, ich möchte mit ihnen weitergehen. Ich bitte dich, dass du ihnen Türen aufmachst und Menschen über den Weg laufen lässt, wo sie investieren können. Wo sie das Gute, was sie bei dir schon erkannt haben, weitergeben können. Dass dieser Kanal frisch bleibt. Das, was du ihnen sagst, sie weitergeben können. Ich vertraue darauf, dass du die richtigen Personen zur richtigen Zeit zur richtigen Person bringst. Und ich weiß, Heiliger Geist, dass du in ihnen wohnst. Und so bitte ich dich, dass du ihnen die richtigen Worte zur richtigen Zeit, die richtigen Taten zur richtigen Zeit und das richtige Momentum finden lässt. Ich danke dir von ganzem Herzen, dass sie sich rufen lassen und ich weiß, dass bei dir nichts überschüssig ist, überflüssig ist, dass du mit allem arbeitest, was da ist. Danke, sind die Personen genau genug, hier jetzt und heute einzustehen, für dich und dein Reich zu gehen. Und bete mit mir, Jesus, ich gebe dir alles, was ich habe. Für alles zu tun, was du mir sagst. Weil ich weiß, dass du es gut meinst und gut machst. Du siehst, was ich gut kann. Du siehst, was ich nicht so gut kann. Für dich spielt es keine Rolle. Und ich stelle mich zur Verfügung wie der Hananias und der Barnabas. Ich stehe ein, um für dich unterwegs zu sein. Amen. Yes.